Swisslearn, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute mit einem Thema, da würde die Kollegin, die mir das Skript geschrieben hat, schreiben.
Was, es gibt ein Skript?
Es geht ans Eingemachte, hat sie geschrieben. So, und ab jetzt der Rest ist freigesprochen. Ja, es geht um nichts weniger als das Thema Glück. Und da haben wir einen Gast eingeladen, der mit uns darüber nicht so als Erfolgsguru spricht oder das überhaupt auch gar nicht irgendwie auf einer halbseriösen, leicht esoterischen Ebene angeht, sondern der das Konzept gut für uns herunterbricht, nämlich auf
gesundes und zufriedenes Arbeiten, weil er später auch erklärt, Glück ist natürlich ein großer Begriff und eher etwas Punktuelles, aber es geht jetzt im Kern darum, wie kommen wir zu einem zufriedenen Zustand bei der Arbeit?
Und passend dazu ist heute auch noch eine Statistik in der Redaktion angedruckt von Kaununu, wo denn die glücklichsten Arbeitnehmenden in Deutschland sind und das sind Stuttgart.
Das war natürlich klar.
Hannover. Jetzt frage ich dich, liebe Julia, siehst du da einen Zusammenhang zwischen Stuttgart und schwäbischer Mentalität oder wie zufrieden bist du denn unglücklich bei der Arbeit?
Da gibt es bestimmt Zusammenhänge, einfach weil wir natürlich schon von uns aus so wahnsinnig gerne arbeiten und umtriebig sind. Das heißt, da ist schon mal nicht so eine Erstbarriere, aber nee, Spaß beiseite. Ich glaube, ich würde schon sagen, dass ich echt zufrieden bin bei der Arbeit.
Oh, ein Glück.
Ich muss natürlich das jetzt auch sagen, ich spreche hier mit meiner Chefin, was soll ich machen? Nein, aber bin ich wirklich? Und ich glaube, nach dem Podcast kann ich dann auch erklären, warum. Oder vielleicht bleibt es auch mein Geheimnis.
Ja, und derjenige, der uns nämlich erklären kann, worauf es dabei ankommt und dieses Geheimnis vielleicht vorab schon lüften kann, ist eben unser Gast, der Professor Klaas Lahmann, der ist Lehrstuhlinhaber und ärztlicher Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg. Das heißt, ein Heimspiel für ihn und es war auch besonders schön, ihn eben hier vor Ort im Podcaststudio begrüßen zu dürfen.
Genau, und wir haben ihn eingeladen, weil eben die Arbeitszufriedenheit und die mentalen und eben auch physischen Prozesse, die rund um das Thema Arbeit ablaufen, eines seiner Hauptforschungsfelder sind. Er kann nämlich aufzeigen, welche Entscheidungs- und Handlungsspielräume wir als Einzelne haben, aber welche Rolle dabei eben auch Führungskräfte und die ganze Organisationsstruktur spielen. Und, das ist natürlich sehr wichtig für unseren Podcast, welchen Einfluss eigentlich Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten dabei haben.
Und gerade durch Corporate Learning, durch Organizational Development oder Employee Development schaffen wir ja Bedingungen. Wir stellen Angebote bereit, die dann das ermöglichen, ja, dass Menschen eben ihre optimalen Fähigkeiten, ihre Neigungen dann auch optimal entwickeln können, dass sie nicht krank werden, dass sie zufrieden werden, dass sie vielleicht sogar sagen, Mann, ey, das macht mir aber richtig Spaß, hier zu arbeiten. Ja, so. Also, ganz wichtiger Punkt, weil das sind quasi Entwicklungs- und Bedingungsförderer, diese Menschen, ne, in einem Unternehmen.
Ja, und damit können wir eigentlich schon direkt ins Gespräch starten. Also alle, die wissen wollen, wie sie auch so schwäbisch glücklich werden oder zumindest sozusagen zufrieden bei der Arbeit, sollten jetzt weiterhören.
Viel Spaß. Ab ins Gespräch.
Gespräch.
Herzlich willkommen, Professor Lahmann, bei uns im Studio. Wir freuen uns, dass mal wieder jemand vor Ort ist. Und Sie sind ja auch ein Freiburger Gesicht. Insofern hat sich das angeboten. Und wir haben Sie eingeladen, weil Sie ein Buch zu einem Thema geschrieben haben, das quasi nicht zentraler sein könnte für alles, was wir hier machen. Es geht nämlich um das Glück bei der Arbeit. Und dass uns Arbeit prägt und wahnsinnig viel Zeit einnimmt, ist, glaube ich, klar. Aber es ist ja auch wirklich so, dass es uns weitgehend prägt. Also Sie schreiben das auch so amüsant, dass zum Beispiel Ihre Tochter sagt, sie soll nicht so therapeutisch mit ihr sprechen, weil das natürlich ihre Arbeit ausmacht. Und bei uns in der Redaktion ist es auch so, dass wir eigentlich nichts lesen können, nicht mal einen normalen Vertrag, ohne wieder Rechtschreib- oder Kommafehler zu finden. Insofern zeigt das ja schon, Arbeit prägt uns. Aber können Sie uns da mal abholen, wie und wie stark prägt uns eigentlich Arbeit?
Naja, sehr stark, weil Arbeit ist eben nicht nur ein Tauschgeschäft, wo wir so Zeit und physische, psychische Arbeitskraft gegen Geld oder Anerkennung oder sonst eben irgendwas tauschen, sondern es entsteht, und das ist so ein Ausdruck, den Richard Sennett, ein amerikanischer Psychologe, mal geprägt hat, ein Charakter des Tuns. Also wir werden geprägt von dem, was wir eben tun. Ein anderer Begriff dafür ist die Deformation professionelle, also so genau das, was Sie gerade beschrieben haben, ja. derjenige, der vielleicht in der Steuerprüfung tätig ist, der neigt dazu, alles zu hinterfragen, zu schauen. Oder eben, Sie haben es gesagt, im journalistischen Bereich, dann hat man so ein ganz klares Auge für die Sprache. Das ist einfach etwas, was damit zu tun hat, dass wir viel Zeit am Arbeitsplatz verbringen, aber natürlich in dem, was wir tun, dieser Charakter des Tuns eben auch sehr gut werden.
Und das eine ist natürlich, wir brauchen die Arbeit aus finanzieller Sicht, aber warum brauchen wir Arbeit auch für uns und unser Sein?
Naja, bei dem, über was wir gerade gesprochen haben, da wird ja schon deutlich, die Arbeit ist sehr stark identitätsstiftend. Manchmal ist es so, wenn man Menschen fragt, was machst denn du beruflich? Dann antworten Menschen, ich bin so und so. Ja, die sagen dann nicht, ich baue Häuser oder ich entwerfe dieses oder jenes oder ich arbeite in der Gastronomie, sondern die sagen dann eben, was ich bin Koch oder ich bin Bankerin oder irgendwie sowas, ja. Also diese Identifikation mit dem, was man da eben tut, die ist schon sehr stark, ja? Und das spüren wir dann.
Und wenn wir darüber sprechen, dass uns Arbeit glücklich macht oder uns Glück bringt, müssen wir erst, glaube ich, noch die Kehrseite auch einmal besprechen, dass uns Arbeit auch krank machen kann. Und das schreibst du auch in deinem Buch, dass es natürlich auch bis hin zu körperlichen Folgen haben kann, wenn wir eben bei der Arbeit nicht glücklich sind. In welchem Ausmaß ist das denn so, dass inzwischen sich da auch psychosomatische Probleme häufen? Kannst du uns da so ein bisschen abholen, wie du das beschreiben würdest, die aktuelle Situation?
Also sehr, sehr stark sind diese Einflüsse. Das ist so, dass die Krankheitsraten, die sind extrem angestiegen, zumindest was so die deskriptiven, also die fassbaren Statistiken dann anbelangt. Da ist es so, dass psychische Erkrankungen machen mittlerweile den Großteil der Gründe für Frühverrentung aus. Also da gibt es neue Zahlen aus 2023. Über 40% der Menschen, die das Rentenalter nicht erreichen, das reguläre, erreichen es nicht aufgrund von psychischen Erkrankungen. Und viele dieser Erkrankungen gehen eben dann auf Kosten der Arbeitsplatzbedingungen oder der Belastungen. Aber natürlich auch körperliche Beschwerden, die ganzen Körperbeschwerden, die man sich so vorstellen kann. Klassischerweise ja Rückenschmerzen, andere Schmerzen, aber durchaus auch so Dinge wie Schwindel, wie Kopfschmerzen, wie Reizdarm. Alles, was man sich so vorstellen kann.
Also ich bin glücklich bei der Arbeit, hat man eben in meiner Frage, glaube ich, gemerkt, weil ich direkt mal mir sozusagen gemütlich gemacht habe und hier mit dir als Podiumsgast ins Du gefallen bin. Sorry dafür, aber ich würde vorschlagen, wir ziehen das jetzt einfach so durch.
Wir haben uns gleich schon ins Du reinbewegt, oder? Das ist ja, ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen. Also jetzt nicht im Sinne von, man müsste oder sollte es so machen, aber in Berufsbereichen, wo Menschen sehr eng miteinander zusammenarbeiten, das sehe ich so bei uns in der Klinik, ja, entweder in der Forschung oder Menschen, die im OP miteinander arbeiten, das ist ganz häufig diese Du-Kultur und das ist ein bisschen eine Frage auch der Unternehmenskultur. Man kann auch sehr professionell im Du zusammenarbeiten. Ne?
Ja, das ist bei uns auch der Fall tatsächlich. Insofern fühlen wir uns ganz wohl und gehen weiter auf die Glücksschiene, denn wenn du beschreibst, was quasi auf der Kehrseite passieren kann, wenn die Arbeitsbedingungen und Umstände nicht passen und dass es uns auch krank machen kann, müsste dann also unser Ziel sein, immer eine Arbeit zu finden, die uns glücklich macht?
Nein. Also das wäre ein Ziel, was viel zu hoch gegriffen ist. Das hat jetzt natürlich ein bisschen mit dem, oder gibt so einen zarten Widerspruch zu dem Titel des Buches, der heißt ja, wie Arbeit glücklich macht. Aber schlussendlich muss man ehrlicherweise sagen, das ist ein Stückchen Marketing, weil Glück spricht uns an. Wir wollen natürlich auch im Idealfall phasenweise bei der Arbeit so ein Gefühl von Glück haben, ja, wenn wir in so einen tiefen Flow mal kommen, weil uns irgendwas total Spaß macht. Wenn wir ein tolles Projekt zum Ende bekommen haben, dann können wir durchaus, und es darf auch ein Ziel sein, in so ein Glückserleben kommen. Aber tragend ist eher etwas anderes, nämlich die Zufriedenheit. Denn zufrieden kann ich ja über einen langen Zeitraum sein. Also ich kann morgens sagen, ich gehe überwiegend zufrieden zur Arbeit. Das, was ich da mache, stellt mich eben auch zufrieden. Das ist das Wichtigste. Und dann das Allerwichtigste ist natürlich, das ist ja schon angeklungen, dass Arbeit uns nicht krank machen darf.
Und gibt es dann da nochmal einen Unterschied zwischen gesunder und zufriedenstellender Arbeit?
Naja, die gesunde Arbeit, würde ich sagen, ist mal die Basis. Also das ist noch eher das Verhindern von etwas Negativem, wie wenn man sagt, man hat so normal Null irgendwie, ja, und alles, was dann ins Negative geht, das wäre krankmachende Arbeit. Da wollen wir auf gar keinen Fall hin. Aber wir wollen ja auch so in Anführungsstrichen nicht bei Null rumdümpeln. Ja. Wir wollen ja ein Stückchen so schon das Gefühl haben, ja, eben überwiegend gehe ich da auch gerne hin. Dafür braucht man die Zufriedenheit, aber das sind eben nicht diese Hochs, die wir dann zwischendurch auch mal erleben, sondern das ist eher so, na, ich bin auf einem ganz guten Level unterwegs, was eben über Null ist.
Und wie steht es dabei um den Zusammenhang zur
Leistungsfähigkeit, weil man könnte ja auch sagen, ein zufriedener Mitarbeiter, der bringt vielleicht nicht überragende Leistung, weil er sagt, ich bin zufrieden, so wie es läuft, ich brauche mich jetzt nicht über die Maßen nochmal hinaus engagieren. Also wie hängen Arbeitszufriedenheit und Glück oder phasenweises Glück und Leistungsfähigkeit zusammen?
Na, da gibt es eine ganze Menge an Studien aus der Arbeitspsychologie, auch aus der Arbeitsmedizin, aus dem Organizational Behavior Bereich, die genau das zeigen, dass es eben nicht so ist, dass man sich dann ausruht, ja? Sondern, und das kennen wir ja von uns selber auch, wenn wir irgendeine Prüfung haben, wenn wir gar nicht aufgeregt sind, wenn wir das so völlig lax handhaben, ja, aber dann, das wäre dann auch nicht Zufriedenheit, sondern das wäre so Desinteresse, dann sind wir auch nicht leistungsfähig. Wenn wir aber sehr aufgeregt sind, sehr angespannt, dann verhaspeln wir uns die ganze Zeit, dann bringt man nicht seine optimale Leistung. Die optimale Leistung erbringen wir als Individuum bei so einer mittleren Anspannung und die optimale Leistung erbringen wir auch als Team, wenn der Stress eben nicht zu hoch ist und dann fühlen sich die meisten Menschen, auch die Teams, eben zufrieden. Das ist ganz gut untersucht, die Produktivität ist größer. Eine ganz wichtige Dimension, die damit in Verbindung steht, ist die Dimension der psychologischen Sicherheit. Wenn Menschen sich eben am Arbeitsplatz sicher fühlen, so als Menschen, dann sind sie nicht nur zufriedener, sondern, und das ist eine tolle Win-Win-Situation eigentlich, dann arbeiten sie eben auch produktiver. Also das ist wirklich, könnte man so sagen, ein Game-Changer.
Also kommt schon aber auf das Maß der Zufriedenheit und auch auf das Maß der psychologischen Sicherheit wahrscheinlich an, weil es gibt ja auch Studien, die belegen, wenn die psychologische Sicherheit sehr hoch ist, steigt teilweise so ein Stück weit die Kriminalitätsrate, weil man sich meint, man kann sich vieles erlauben. So. Also wahrscheinlich kommt es dann bei beiden immer so auf ein Stück weit so ein Mittelmaß an.
Ja, wobei, also das stimmt. Also ein Mittelmaß, deswegen zögere ich gerade so ein bisschen, da stecken zwei Sachen drin. Ein Mittelmaß im Sinne einer Balancierung, das ist immer wichtig. Ja? Das ist sozusagen, man ist ja nie voll on oder irgendwie total im Off, sondern man gibt phasenweise Gas, dann geht man wieder ein bisschen runter. Also diese Balancierung, die Mitte immer wieder finden, das ist was total Wichtiges. Mein Zögern kommt ein Stückchen daher, dass bei der psychologischen Sicherheit, wenn man das Konstrukt sich so anschaut, wie es ursprünglich gemeint ist, dann gibt es eigentlich kein zu viel, weil man in einem Team, in dem man sich sehr sicher fühlt, da gehen natürlich auch mal Dinge schief. Aber das lädt nicht dazu ein, dass man dann so laissez-faire irgendwas macht, denn challenging safety, zu sagen, hey, so geht's aber nicht oder das wollen wir hier nicht, das gehört auch zu psychologischer Sicherheit, ja? Dass man sich eben challengen kann, aber ohne das Gefühl zu haben, ich werde dann langfristig dafür bestraft. Man könnte sagen, ein bisschen wie in einer Familie. Also in einer Familie, wo die Mitglieder sich sicher, wo sie sich irgendwie aufgehoben fühlen, da führt es ja auch nicht dazu, dass dann ständig den Eltern irgendwie das Geld aus dem Portemonnaie genommen wird. Das kann natürlich mal sein, aber dann gehört eben auch in so einer Familie die Konsequenz und das Aushandeln, was man jetzt macht, dazu.
Gleichzeitig gibt es ja aber auch dieses Phänomen des Trittbrettfahrens in Teams, dass jemand sagt, ach, die anderen schaukeln das wunderbar, da kann ich mich so ein bisschen dranhängen. Ist das auch eine Frage von psychologischer Sicherheit, ob da so ein bisschen das Maß sozusagen überspannt ist oder wann taucht das dann auf?
Ich finde die Frage insofern total gut, weil die nochmal zeigt, dass man sich mal anguckt, was ist mit psychologischer Sicherheit im Engeren gemeint. Ja? Das ist eben nicht dieses Kuschelatmosphäre und das ist oft viele Menschen, die sagen, oh, ich fühle mich jetzt aber hier nicht sicher oder ich fühle mich jetzt hier kritisiert und psychologische Sicherheit ist doch aber so wichtig. Ja? Das wird dann manchmal auch hergenommen, um sich eben zu verstecken. Ja? Dieses Social Loafing, also dieses sich verstecken hinter oder im Team, das ist natürlich schon ein problematisches Phänomen. Aber das widerspricht nicht diesem Ideal einer möglichst großen psychologischen Sicherheit. Denn da, wie gesagt, könnte man dann auch so ein Verhalten ansprechen. Und dann dürften die Leute, oder ich meine, sie dürfen das natürlich schon, aber es würde nicht der psychologischen Sicherheit widersprechen, wenn man dann darüber auch rangelt. Wenn man sagt, ich finde es aber nicht gut, dass wir hier zu fünft arbeiten und ihr ein oder zwei, ihr duckt euch immer weg. Ja? Mhm. Wenn die dann sagen würden, hey, aber jetzt wird's aber kritisch, das gehört nicht dazu, ja, dann würde ich sagen, doch. Ein kritischer, konstruktiver Umgang gehört durchaus zur psychologischen Sicherheit dazu. Mhm. Ist sogar sehr wichtig im Übrigen. Also in der Firmen fast irgendwie an ihr Ende geraten, weil sich an irgendeiner Stelle Leute eben nicht mehr getraut haben zu sagen, oh, hier schließt die Flugzeugtür aber nicht mehr so richtig gut. Ja? Und die Konsequenzen haben wir alle gelesen in der Presse.
Also psychologische Sicherheit scheint schon mal ein sehr wichtiger Faktor zu sein. Was würdest du denn jetzt sagen? Gehen wir mal auf den Bereich, wir haben ja gesagt, wir wollen nicht auf so einer Nulllinie bleiben und einfach quasi in Anführungszeichen nur gesund arbeiten, sondern schon eigentlich zufrieden sein. Was sind denn die Faktoren, die eine zufriedene Arbeit ausmachen?
Also im Wesentlichen gibt es so vier Grunddimensionen, die nicht alle immer gleich erfüllt sein müssen, aber an denen man sich so ein bisschen orientieren kann. Die eine haben wir gerade besprochen, das ist eben dieses Grundklima der psychologischen Sicherheit. Eine zweite Dimension ist, dass die Menschen das Gefühl haben sollten, dass es am Arbeitsplatz ausreichend fair oder gerecht eben zugeht, ja. Also so unter dem Begriff der organisationalen Gerechtigkeit auch bekannt. Und das ist nicht nur Verteilungsgerechtigkeit, dass man so das Gefühl hat, ja, da sind Budgets oder Gehälter gleich verteilt, sondern auch Interaktionen. Also wie gehen wir miteinander um? Informationen, wie teilen wir Informationen? Solche Dinge. Zweite Dimension. Die dritte Dimension wäre das Gefühl, dass das Geben und Nehmen in einer hinreichenden Balance steht. Da haben wir ja vorhin auch schon drüber geredet. Ne? Wir geben unsere psychische, also physische, körperliche und die soziale Arbeitskraft. Und Kraft mal Zeit ist Leistung, das ist sozusagen unsere Arbeitsleistung. Und dafür bekommen wir etwas. Und da sollten die Menschen das Gefühl haben, dass da irgendwie eine Balance gegeben ist. Wichtig ist natürlich Geld, da denken die meisten Menschen als erstes dran, aber es ist eben nicht alles. Gesehen werden, Wertschätzung, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, Tagesstruktur, soziale Kontakte, ein gewisser Status, eine gewisse Sicherheit am Arbeitsplatz, ein Wohlgefühl. Ganz wichtig, das Erleben von Sinnhaftigkeit, von Selbstwirksamkeit. Ich kriege da irgendwas hin. Also wir kriegen so eine Menge, manchmal aber eben nicht ausreichend, Stichwort Vergütung. Manchmal wird es uns aber auch nicht rückgemeldet, ja. Wie sinnhaft ist denn das, was ich eigentlich mache, weil ich gar nicht weiß, wo ich da eingebunden bin? Mhm. Und die letzte dieser vier Dimensionen, das ist dann der Bereich der einer Balance zwischen Autonomie und Anforderung. Also der Kontrolle, die ich selber über meine Tätigkeit habe. Ja, das ist das sogenannte Demand-Control-Modell. Aber natürlich gibt es jetzt Berufe, da hat man halt nicht so viel Autonomie, aber trotzdem hohe Anforderungen. Die sind aber tendenziell eben auch belastender. Das Klassikerbeispiel sind FluglotsInnen zum Beispiel. Ja, die haben jetzt nicht so viel Freiheit, die können ja nicht sagen, ach, schicke ich die Flugzeuge heute mal zu dem Flughafen oder da. Aber die werden da auch kompensiert. Ne? Und dann hat man so vier Dimensionen, die eben, wie gesagt, ganz wichtig, nicht immer alle gleich stark bedient sein müssen, aber an denen man sich zumindest orientieren kann.
Mhm. Wurde denn diese Dimension der Sinnhaftigkeit zuletzt ein bisschen überbewertet sozusagen? Weil man hat ja wahnsinnig viel, also wir natürlich auch in unseren Medien, auch über diesen Purpose berichtet. Und dann kam ja eben die Debatte auf, ja nicht jeder braucht so einen Purpose. Also ist das so ein bisschen zuletzt überbewertet worden vielleicht?
Naja, zumindest wird es sehr plakativ gehandhabt häufig. Ja. Das ist ja, wenn man dann diese Begrifflichkeiten hört, dann geht man relativ schnell ins Extrem. Wie wir vorhin gemerkt haben bei der psychologischen Sicherheit, ja, dann geht man sehr stark auf dieses Wohlgefühl und gar nicht so auf dieses andere, das Kritische. Beim Purpose ist es so, dass man immer denkt, naja, das gilt vielleicht für irgendwelche Startups, für irgendwelche Menschen, die mit vollem Eifer irgendwie 50 Stunden noch mehr in der Woche arbeiten. Wenn man es aber runterbricht, dann ist das Konstrukt Purpose durchaus sinnvoll, denn Purpose kann man auch in ganz kleinen Belangen erleben. Auch Berufe, die vielleicht im Niedriglohnsektor angesiedelt sind, Berufe, die scheinbar nicht so spektakulär sind, da können Menschen trotzdem einen Purpose erleben. Das heißt ja nichts anderes als, ich erlebe meine Arbeit als sinnhaft. Eine Kassiererin, ein Kassierer im Supermarkt, in der Bäckerei, die können durchaus das Gefühl haben, ja, das, was ich mache, das ist total sinnvoll. Ich kenne auch meine Stammkunden. Ich weiß so ein bisschen, ja, ich greife schon nach dem richtigen Brot, was die da haben wollen. Dann macht denen die Arbeit Spaß und die haben auch ein Purpose-Gefühl. Ja. Nur ist das nicht das, was häufig in Medienbeiträgen oder wenn man so drüber spricht, einem als erstes in den Sinn kommt. Ja. Und Menschen, die das Gefühl haben, dass das, was sie eben machen, dass das sinnvoll ist, die sind tatsächlich zufriedener und gesünder und auch da wieder arbeiten effektiver.
Mhm. Jetzt habe ich quasi eine Doppelfrage. Ich weiß nicht, ob die so glücklich macht, aber du hast ja gesagt, diese Variablen müssen nicht in selben Maß immer gleichzeitig gegeben sein, also nicht alle vier in Vollmaß. Heißt das, die können sich quasi ausgleichen oder bedeutet das auch, dass das halt individuell verschieden ist, wie viel ich von der jeweiligen Variable brauche oder vielleicht beides davon?
Das macht das Ganze eben so kompliziert, ja. Sonst hätten wir ja schön vier Dimensionen, dann könnte man so eine Art Score machen oder auch für Führungsverantwortliche sagen, guck mal hier, ne, macht mal so ein bisschen so einen Chart, wo ihr eintragt, wie viel von dem ist gegeben. Aber das, was du sagst, ist total zentral. Erstens hat es sehr viel mit dem Jobprofil zu tun, ja, dann kann man ein Stückchen balancieren. Also eben, wie gesagt, gibt Berufe, da gibt es nicht so viel Autonomie, das gibt auch Phasen manchmal im Berufsleben, da ist vielleicht nicht ganz so gerecht und fair. Da kommt es dann schon auch auf die Fähigkeit drauf an, dass wir ein bisschen so eine Art Puffer haben, dass wir auch mal was so ja, runterschlucken können. Und dann ist es eben so, es gibt ein paar Basisbedingungen, also ne, Stichwort Fairness oder Gerechtigkeit oder auch Sicherheit. Das sollte natürlich nicht bei Null sein. Und ganz zentral schlussendlich das, was wir selber als Menschen mitbringen. Es gibt Menschen, die haben so ein ganz sensibles Gerechtigkeitsempfinden. Da muss immer alles ganz fair und genau sein. Die haben natürlich an der Stelle wie so eine Art vulnerablen Bereich. Andere Menschen, denen ist Autonomie total wichtig. Wenn man die irgendwie nur gefühlt ein Stückchen einengt, dann werden die ganz nervös und krank. Andere wiederum können aber vielleicht mit so Freiheit wenig anfangen. Es gibt ja auch so diesen Begriff der Angst vor der Freiheit. Das erlebe ich auch im beruflichen Umfeld immer wieder, dass ich dann merke, Führungsverantwortliche versuchen, ihren Teams Autonomie zu geben und dann kommen Einzelne und sagen, ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Ja, so die fühlen sich dann eher alleine gelassen und da ist es eben wirklich komplex, immer wieder hinzuschauen, was braucht dieser Mensch in dieser Phase bei diesem Jobprofil? Also auch so ein bisschen dieses Person-Job-Fitting oder Job-Crafting, dass man sich das so ein bisschen auch zusammenbastelt. Mhm.
Heißt es aber auch, dass, also du sagst jetzt, es ist die Aufgabe natürlich auch von Führungskräften zu schauen, was brauchen die Mitarbeitenden, die Einzelnen, aber ist es dann quasi auch meine Aufgabe, wenn ich mir einen Job suche, eben zu schauen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, wovon brauche ich viel, wovon wenig. Eben wenn ich jetzt sage, ich brauche gar nicht so viel Autonomie, dann bin ich ja vielleicht total gut aufgehoben in einem Job, wo ich klare Aufgaben kriege, von morgens bis abends bis zu dem Punkt, das muss abgearbeitet sein, wo jemand anders davonrennen würde und sagt, das geht für mich überhaupt nicht.
Ganz genau. Und das ist schon auch unsere Aufgabe, sich mal ein Stückchen Zeit zu nehmen, sich zurückzulehnen, zu sagen, was sind denn so die Dinge, die mir wichtig sind? Was hat mir denn früher eigentlich besonders Spaß gemacht? Wo habe ich mich engagiert, neben der Schule, neben der Ausbildung oder Studium oder so? Was habe ich denn da gerne gemacht und warum? Ah, okay, weil ich Verantwortung hatte, weil ich mit so kleinen Fisseligkeiten, mit so Details gearbeitet habe, weil ich mit Menschen zu tun hatte, wie auch immer. Und dann kann man sein eigenes, auch sein Lieblingsanforderungsprofil mal besser erkennen. Und da ist es tatsächlich eine Stolperfalle über die oder eine Stolperschnur, über die viele fallen, dass sie gar nicht so klar haben, was will ich denn eigentlich? Und dann kann es natürlich die Führungsebene auch nicht richten. Also ganz wichtiger Punkt, finde ich.
Das heißt, wir sind eigentlich auf diesen drei Ebenen schon angekommen. Also ich selbst kann es natürlich beeinflussen, wie glücklich ich arbeite oder wie zufrieden ich arbeite. Ich würde jetzt gerne eben auf diese Ebene, die du eben erwähnt hast, eingehen, die Führungskräfte. Inwiefern können die das denn beeinflussen? Also was können die dazu beitragen, dass eben ich mein Maß an Zufriedenheit bei der Arbeit auch erreichen kann, vorausgesetzt, dass ich jetzt für mich persönlich vielleicht das erstmal geklärt habe, was für mich Bedingungen sind, die mir wichtig sind? Und welchen Einfluss hat dann noch die Führungskraft?
Na, die schaffen ja, die sind jetzt, also Führungskräfte können auch nicht zaubern, aber sie schaffen zu einem großen Teil natürlich das Bedingungsgefüge, in dem wir unser Potenzial, unsere Neigungen im besten Falle optimal dann auch ausspielen können. Und dafür braucht die Führungsperson natürlich die Bereitschaft, auch hinzuschauen, zu schauen, ah, wen habe ich denn da alles im Team? Was sind denn das für Individuen? Was haben die denn für Neigungen? Was haben die für Fähigkeiten? Wie kann ich die optimal eben auch vielleicht manchmal durch so eine Rotation im Team einsetzen? Das fängt ganz banal damit an, dass man die Menschen als Menschen sieht, dass man eine Idee hat. Ja, was sind denn das für welche? Was haben die denn für Stärken? Was haben die für Schwächen? Für Sachen, die nicht so mögen? Also das korrespondiert ja dann mit dem Gefühl, gesehen zu werden, was die Menschen beschreiben. Also die Führungskräfte schaffen ein Stückchen dieses Bedingungsgefüge kurzum. Und gleichzeitig muss man aber auch, finde ich, oder sollte man im Blick haben, dass Führungskräfte natürlich auch wieder in die gesamte Organisation eingebunden werden. Denn wenn man so auch da wieder ähnlich wie bei dem Purpose, ja, wenn man so in die Medien guckt, dann ist man die Führungskräfte. Ja, wer sind denn die Führungskräfte? Die Führungskräfte sind oft ja ganz viele Ebenen von eben verschiedenen Führungskräften und die sind auch eingebettet in die Organisationskultur. Und manchmal erlebe ich auch, dass den Führungskräften so im mittleren Führungsbereich Dinge einfach abdelegiert werden. Dann sollen die sich um irgendwas kümmern, was aber vielleicht in der grundlegenden Unternehmenskultur gar nicht so verankert ist. Und dann kommen die auch wieder unter Stress.
Und welche Rolle, das Wort fiel vorhin schon mal, spielt denn da jetzt die Wertschätzung? Und wie kann denn eine Führungskraft echt gute Wertschätzung auch ausdrücken?
Naja, ich glaube, indem sie vielleicht anfängt mit dem, was ich auch schon gerade formuliert habe, vor die Wertschätzung dieses Gefühl des Gesehenwerdens zu stellen. Weil manchmal ist es so, dass die Menschen damit schon ausreichend bedient sind, ja. Ich höre häufiger von Führungskräften, dass die sagen, ja, ich habe da einen im Team, der oder die performt aber auch nicht so ideal. Ich tue mich schwer jetzt zu sagen, das hast du aber gut gemacht oder dieses oder jenes. Und dann schlage ich oft vor, naja, gehen Sie doch weg von dem Ziel, von dem Ergebnis und schauen Sie mal ein bisschen auf den Prozess. Ja, ich finde, Sie haben diesmal früher angefangen mit der Aufgabe. Ich merke, Sie hängen sich da richtig rein. Das mag zwar jetzt auch so ein bisschen so wie so ein psychologischer Trick wirken, aber dadurch fühlen sich die Leute gesehen. Manchmal habe ich auch die Analogie zu Kindern, dass man sagt, weiß ich, Wetter ist schlecht, die Kinder haben schlechte Laune und machen irgendwas, dass man nicht sagt, oh, jetzt hast du aber ein tolles Bild gemalt oder dieses Lego-Konstrukt ist ja mega, das wäre wieder ergebnisorientiert, sondern dass man sagt, oh, heute, du hast dich den ganzen Nachmittag alleine beschäftigt, das finde ich toll. Oder das Ding ist kaputt gegangen, du hast es wieder aufgebaut oder fängst wieder von vorne an, das finde ich auch toll, du lässt dich nicht so leicht unterkriegen irgendwie, ne? Also dann kann man so eine wertschätzende Rückmeldung für den Prozess geben, als nächsten Schritt aufbauend auf dieses Gesehenwerden. Und das sind kleine Minitricks, aber ich sage manchmal so ein bisschen wie im Schwäbischen, viel Wengisch auch viel. Also viel, ne? So.
It geschumpfisch auch genug kloppt.
Der ist ja ein bisschen gefährlich, ne? Aber das wäre so Schwäbisch 2.0 ja. Sozusagen. Ja.
Ich bin schon wieder raus. Es geht wieder los mit dem Schwäbisch. Ja.
Sorry, da konnte ich mich jetzt nicht halten. Ja.
Also Fachleute anwesend.
Ja, genau. Ja.
Genau.
Und daran anschließend noch die Frage, welche Rolle spielen denn Hierarchien? Also gerade in Zeiten, wo viele über New Work sprechen, sagen, wir müssen die Hierarchien nicht unbedingt abbauen, aber zumindest verflachen. Ist es dann nicht auch eigentlich abhängig von den Mitarbeitenden, wie viel Distanz sozusagen zwischen den Hierarchien liegt und wie gerne sie das vielleicht auch haben, dass sie da ein bisschen vielleicht höhere Distanz auch zur Führungskraft haben? Oder welche Rolle spielt das?
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja den Begriff der adaptiven Führung, der ist uralt. Ja? Das heißt nur, dass ich sozusagen situations- und menschengerecht arbeite und führe. Und dann gibt es diese ganzen neuen Konstrukte. Ich will jetzt New Work und das nicht kleinreden. Ne? Da ist viel dran und dass Bewegung in die Arbeitswelten kommt, das ist auch sehr gesund. Aber trotzdem bleibt diese Richtlinie, dieses Ideal der adaptiven, der situations- und personengerechten Führung, der bleibt natürlich bestehen. Und das ist etwas, was ich manchmal beobachte, auch in dem Kontext Homeoffice zum Beispiel oder nicht Homeoffice, dass dann Firmen sagen, ja, ist sie jetzt gut oder ist sie schlecht? Und manchmal fragen die mich oder auch meine Kollegen aus der Arbeitspsychologie, die werden dann gefragt, ja, ist es jetzt gesund? Das ist ja die Frage an mich. Oder ist es effizient und gut Richtung Arbeitspsychologie? Und so schwarz-weiß kann man diese Fragen eben nicht beantworten, sondern das kommt sehr auf die Aufgabe drauf an. Es kommt sehr auf die Menschen drauf an. Und dann gibt es Situationen, da arbeiten Menschen in diesen New Work-Kontexten effizienter, zufriedener, gesünder. Aber es gibt eben auch Menschen, die sagen, ich weiß nicht. Also früher fand ich das irgendwie klarer. Mhm. Da hatte ich eine Vorgesetzte, ich hatte meinen Arbeitsplatz, ich hatte Besprechungen, Strukturen, da wusste ich genau, wie es läuft. Das war mir irgendwie angenehmer. Das gibt es eben auch. Und das kann man nicht kleinreden und sagen, ja, die haben es noch nicht verstanden. Nee, man muss es integrieren.
Das heißt aber auch wirklich ein hoher Anspruch an Führungskräfte, würde ich mal so formulieren, weil es sie ja sehr, sehr stark fordert. Und wir haben ja trotzdem auch gerade im Klinikbereich ja immer noch die Geschichte, dass man nicht unbedingt nur wegen Führungskompetenzen in der Hierarchie hochsteigt, sondern wegen Fachkompetenzen ganz oft auch. Mangelt es da vielleicht noch ein bisschen auch an der Führungskompetenz? Brauchen wir da noch ein bisschen mehr Führungskräfteentwicklung, ein bisschen mehr, damit man wirklich eben da hinkommt, dass man so adaptiv führen kann?
Ich glaube, das braucht man allgemein, auch die Kompetenzvermittlung, denn viele haben es nicht so ganz genuin gelernt und das gibt es in verschiedenen Branchen, auch manchmal in großen Behörden und so. Man merkt, die Menschen werden aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation immer weiter befördert, haben das aber nie gelernt und manchmal dann auch nicht die Bereitschaft, es noch zu lernen, weil sie sind ja dann schon wer. Und da kann ich nur sagen, wir beispielsweise am Universitätsklinikum hier in Freiburg, da gibt es jetzt seit einigen Jahren schon für die verschiedensten Ebenen gibt es Führungskräfte, Entwicklungsprogramme, selbst für uns auf der quasi fast obersten Ebene. Ich selber habe gerade noch an einem teilgenommen, einfach auch, weil mich interessiert hat, wie machen das denn die Kollegen? Nur so fand ich total gut.
Wenn wir jetzt die optimalen Bedingungen gefunden hätten, kann es ja trotzdem sein, dass mal Konflikte auftauchen. Das hast du ja vorher auch gesagt, manchmal braucht man vielleicht auch einen Puffer, um mal Dinge auszuhalten, die nicht so gut laufen. Aber wie ist das jetzt, wenn ein Konflikt zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden auftaucht? Wie kann man denn damit auch optimal oder bestmöglich umgehen, dass eben nicht diese ganzen Bedingungen zerfallen, sondern man daraus eben vielleicht eine neue Richtung schöpft?
Na, zuerst würde ich mal sagen, Konflikte am Arbeitsplatz sind normal. Ja, wo Menschen, der Arbeitsplatz ist immer auch ein Beziehungsplatz. Und wo Menschen miteinander zu tun haben, da gibt es auch Konflikte. Wenn es keine Konflikte gibt, dann könnte das auch ein Indiz sein, dass der Abstand zu groß ist sozusagen. Ja? Weil das ist, Konflikte gehören zum Leben dazu. Das mag jetzt banal klingen, ist aber schon wichtig zu verstehen, ja? Dass man eben nicht das Ziel hat, so Konflikte generell zu vermeiden, sondern eher einen Umgang damit zu finden. So ein Modell aus der Psychotherapie, das läuft unter Mismatch and Repair. Also es ist viel wichtiger, einen Reparaturmechanismus zu haben, als Mismatch, einen Konflikt zu verhindern. Und dann ist die Frage, wie geht man allgemein im Leben mit Konflikten um? Im Idealfall klärt man sie durch Kommunikation. Ja? Und das wäre schon so der erste Hinweis, dass man guckt, gibt es irgendeine Möglichkeit, in den Konflikt zu gehen? Und dann aber eben gerade bei Konflikten diesen Spruch, den man so kennt, das Eisen schmieden, solange es heiß ist, vielleicht umdrehen. Ja? Ich würde sagen, das Eisen schmieden, solange es kalt ist. Also nicht in einen Konflikt gerade noch mal reingehen. Oder in der Medizin, die chirurgischen Kolleginnen, die sagen immer, nicht in ein entzündetes Gewebe hinein operieren oder hineinschneiden. Ne? Man wartet, bis die Entzündung abgeklungen ist und dann operiert man. Und so würde ich es beim Konflikt auch machen. Erstmal ein bisschen vielleicht sacken lassen und dann, wenn der Stress, weil wir haben ja vorhin gesehen, unter Stress entwickelt man sich nicht so gut, dann nochmal das Gespräch suchen und zwar in beide Richtungen, von vorgesetzter Ebene zu den Mitarbeitenden oder hin in die vorgesetzten Ebene. Das geht in beide Richtungen, ein bisschen abwarten und dann ruhig und idealerweise sachlich sagen, ich würde gerne noch mal kurz darüber sprechen. So. Das ist besser, als wenn man sagt, nein, so lasse ich aber nicht mit mir reden. Und dann, ne, das kennen wir alle, dann geht es erst richtig los.
Dann kommt der Teufelskreis.
Genau.
wenn wir jetzt mal ins andere Extrem schauen, gibt es aber dann eben auch Bedingungen und Konflikte mit Führungskräften, bei denen man dann am Ende auch sagen muss, ich muss das Handtuch werfen, weil es mich sonst krank macht?
Naja, also wenn die Wertschätzung nicht nur fehlt, sondern vor allen Dingen anhaltend in eine Geringschätzung, eine Entwertung kippt, ja, dann würde ich sagen, dann sind wir, wenn wir diese Metapher von vorhin nochmal aufgreifen, dann sind wir unter Null. Ja, also dann sind wir im negativen Bereich. Und wenn das jetzt, also nicht nur wenn etwas fehlt, sondern wenn aktiv das Gegenteil betrieben wird, also ich werde bloßgestellt, entwertet, geringgeschätzt und das nicht in einer Situation, wo vielleicht mal irgendwie mit einem die Pferde durchgegangen sind und was einmalig oder extrem selten passiert, was man aufarbeiten kann, sondern wenn das eben anhaltend immer wieder passiert und zweiter Parameter, wo ich hellhörig werden würde, wenn sich dann in der Firma nichts ändert, also wenn ich das Gefühl habe, ja, da passiert aber nichts, da wird nicht zusätzlich noch jemand eingeschaltet oder es gibt irgendwie eine Moderation, eine Teamsupervision, dass man sich mal um diese schwierige Phase kümmert. Wenn sowas passiert, dann kann man da sagen, gut, da ist Bewegung drin. Viele Menschen, mit denen ich dann auch arbeite, weil sie krank geworden sind, die sagen, ich habe das über einen längeren Zeitraum erlebt, ich habe das angemerkt, ich bin auch irgendwo hingegangen, ich habe vielleicht sogar mit der Ebene noch eins drüber geredet, aber es ist einfach nichts passiert. Und dann würde ich sagen, dann ist schon die Frage, setze ich mich dem wirklich noch lange aus? Oder, und das ist eben immer mein Credo, bereite ich nicht mal innerlich hinter den Kulissen schon einen Wechsel vor? Weil dann muss ich nicht erst gehen, wenn ich nicht mehr kann und vielleicht krankgeschrieben werde und muss dann sozusagen flüchten, sondern ich kann dann aus eigenen Stücken aktiv sagen, nee, das möchte ich aber langfristig nicht. Da bereite ich mir mal eine Alternative vor.
Es geht also um Entwicklungsmöglichkeiten,
wow,
um mal so
was für einen Übergang zu schaffen.
Du könntest jetzt viele unserer HörerInnen sehr glücklich machen, weil PersonalentwicklerInnen sind ja größtenteils oder zumindest alle, die sich rund ums Corporate Learning natürlich auch drehen. Welche Rolle spielen denn solche Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für den einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, um glücklich oder zufrieden arbeiten zu können?
Na, total wichtig, weil wir Menschen, wir sind ja, also so quasi ein bisschen wie so eine Pflanze, ja, wir wollen uns entwickeln und ich sage manchmal so ein bisschen plakativ, das Gras wächst jetzt nicht schneller, wenn man daran zieht, aber man muss eben Bedingungen schaffen, in denen die Pflanze ideal gedeihen und sich in Anführungsstrichen eben entwickeln, so im wahrsten Sinne des Wortes kann. Ein Stückchen ist bei uns Menschen schon auch so, ja, wir und gerade durch Corporate Learning, durch Organizational Development oder Employee Development schaffen wir ja Bedingungen, wir stellen Angebote bereit, die dann das ermöglichen, ja, dass Menschen eben ihre optimalen Fähigkeiten, ihre Neigung dann auch optimal entwickeln können, dass sie nicht krank werden, dass sie zufrieden werden, dass sie vielleicht sogar sagen, Mann, ey, das macht mir aber richtig Spaß, hier zu arbeiten. Ja, so. Also, ganz wichtiger Punkt, weil das sind quasi Entwicklungs- und Bedingungsförderer, diese Menschen, ja, in einem Unternehmen.
Und wir haben in unserem Podcast die Rubrik ganz konkret.
Ganz konkret.
Deswegen würde ich einmal ganz konkret nachhaken, welche Arten von Entwicklungsmöglichkeiten sind es denn dann, die sozusagen glücklich machen? Also sind es einzelne Lernformate, sind es die Karriereschritte oder welche Arten von Entwicklung sind denn die, die das befeuern, dass man glücklich oder zufrieden oder gesund arbeitet?
Na, wenn ich jetzt mal eins ganz konkret rausgreifen soll, dann würde ich sagen, das sind die sozialen Komponenten, die wichtig sind. Ja? Dass ich eben ein Mentoring-Programm zum Beispiel habe. Egal, ob das ein fachliches Mentoring-Programm ist oder ob das ein Mentoring-Programm ist, wie ich Familie und Karriere unter einen Hut bringe. Oder dass es ein Mentoring-Programm ist, wo ich meine Führungsqualitäten, also die nicht fachlichen Skills weiterentwickeln kann. Wenn ich da jemanden habe, wo ich das Gefühl habe, ich kann mit jemandem reden, ich kann mir da einen Rat holen, diese soziale Komponente, die zeigt sich auch in den Studien immer wieder als extrem potent und effizient und im Alltag sehe ich das genauso.
Mit Blick auf die Uhr wollen wir noch ein anderes Gebiet streifen und zwar eine Komponente, die unsere Arbeitswelt schon sehr verändert hat und das ist eben die Digitalisierung. Da sind ganz neue Faktoren mit reingewachsen in die Arbeitswelt. Es geht irgendwie alles schneller, die Unterbrechungen sind höher, wir sind ständig erreichbar. Was würdest du denn sagen, welche Auswirkungen hat die Digitalisierung und auch diese neue Art des Zusammenarbeitens auf unsere Arbeitszufriedenheit?
Na, die hat schon große Auswirkungen, weil da kommt ja irgendwie etwas Neues, vor dem man sich nicht wegducken kann, dazu und das bedingt auch einen großen Veränderungsprozess und Veränderung macht Angst. Ne? Also das ist Change und Anxiety, C und A gehören zusammen, das kann man sich irgendwie ganz gut merken. Ja? Also das nächste Mal.
Gibt's, ne, auch so. Was für H&M?
Muss ich noch überlegen, aber, ja. Ne? Aber so, man kann sich das wirklich gut merken, auch wenn man selber in einem Team entweder betroffen ist von der Veränderung oder eben als führungsverantwortlicher Mensch damit umgehen muss, weiß man, okay, das ist erstmal normal, dass ein Stückchen Angst entsteht. Und wie reagieren wir Menschen auf Angst? Erstmal mit Widerstand. Also, dass in Teams sagen, oh echt, müssen wir das wirklich lernen? Oder die kommen eben so ein bisschen unter Druck. Das ist normal und da geht es darum, wie kommt man aus so einer Situation bestmöglichst raus oder wie bewältigt man sie bestmöglichst durch Integration. Also es ist jetzt nicht, ist KI gut oder ist sie schlecht oder so, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, wie kann ich sie bestmöglich integrieren, dass es eben nicht so ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch nachher wird. Ich habe sowohl die analoge Welt als auch die digitale. Ich kann beides im Team irgendwie leben. Ich kann beides nutzen, um Aufgaben zu erledigen und nicht, ach, du musst auf jeden Fall KI nutzen, ja, und sonst ist es irgendwie alles doof. Sowohl als auch statt entweder oder. Das ist diese Integrationsleistung, glaube ich, vor der wir jetzt alle stehen.
Das heißt, du würdest gar nicht sagen, dass das per se mehr Belastung in den Arbeitsalltag bringt, die höhere Frequenz und so weiter, oder ist das eben was, wo wir auch als Einzelne wieder gegensteuern müssen und sagen, okay, dann, wenn jetzt halt eine höhere Frequenz da ist, ich heute häufiger unterbrochen werde, weil ich auf dem Handy eine Nachricht kriege und noch eine E-Mail und dann ruft noch ein Kollege und ruft an, dass ich dann halt zum Beispiel bewusster Pausen mache, mich abgrenze und so weiter.
Das ist eben ein Teil dieser Integrationsleistung oder, was wir vorhin ja auch schon als Buzzword hatten, Balancierung oder Regulation, ne? Darum geht es schlussendlich. Ich habe gerade vor ein paar Wochen eine tolle Vorlesungsreihe mit einer Kollegin gemacht, die Kinder- und Jugendpsychiaterin ist und einen Lehrstuhl in Innsbruck hat. Und da haben wir uns das so angeguckt, wie ist denn das in den Lebens- und Arbeitswelten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen? Und da war diese Digitalisierung natürlich ein großes Thema. Und da gilt für beide Bereiche. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Arbeitswelt, Lebenswelt, für alles gilt immer das Gleiche. Das geht nachher um Regulation und Integration und dazu gehören eben auch Phasen, wo man mal ganz klassisch analog arbeitet, wo man vielleicht sogar auch mal kultiviert, wir machen jetzt mal eine Besprechung, da geben wir die Handys vielleicht sogar am Anfang ab. Machen ja manche Firmen, ne? Oder eben, ich habe das gelernt in dieser Vorlesung, dass es in Familien gibt es manchmal Handy-Hotels. Da kommt das Handy nachts sozusagen ins Handy-Hotel. Ja? Da ruht sich das dann auch mal aus und kommt eben nicht mit ins Bett. Aber auch bei den Eltern nicht. Ja? Mhm. Und das Gleiche gilt für den Arbeitsplatz. Also es gibt sicherlich dann idealerweise Phasen, wo man mal volle Kanne mit KI arbeitet und sagt, das probieren wir jetzt mal, nutzen das. Aber dann gibt es im Idealfall eben vielleicht auch mal eine Besprechung oder einen Arbeitsspaziergang, wo man das Ding mal liegen lässt. Wo sagt, komm, wir gehen nach Mittagessen, drehen wir nochmal eine Runde um den Block und besprechen mal was und die Handys bleiben im Büro. Ja, beides zugleich auch wieder.
Ich würde vorschlagen, weil du eben schon die Uhr angesprochen hast, wir würden so eine Art Gesamtzusammenfassung nochmal versuchen. Normalerweise stellen wir eine Frage zum Abschluss, die du als Gast jetzt in 2 bis 3 Sätzen beantworten willst. Ich würde heute ein ganz klein bisschen davon abweichen.
Okay, ich schaue mich schon an, was heißt da normalerweise?
Aber du machst in deinem Buch ja diesen 3-Schritt auf aus Love it, Leave it or Change it. Jetzt haben wir da an den verschiedensten Stellen, sind wir da schon ein Stück weit drauf eingegangen. Vielleicht können wir es schaffen oder vielleicht schaffst du es in dieser Abschlussfrage nochmal zu sagen, wie ich über diesen 3-Schritt denn zu der Entscheidung komme, am Ende dann tatsächlich vielleicht doch leave it. Also wie schaffe ich das, das für mich klar zu machen?
Naja, also in der ganz kompakten Form. Man kann sich angucken, was an meiner Arbeit, ich habe ja oft, neigen wir Menschen dazu, dass wir aufs Negative gucken. Und für das Positive haben wir manchmal leider wie so eine Art Lotus-Effekt. Das nehmen wir so kurz wahr und dann perlt es wie ab. Love it. Ich gucke mir mal an, was, auch wenn ich vielleicht momentan genervt bin, was ist denn an meiner Arbeit immer noch irgendwie ganz okay? Das muss ja nicht super sein, aber ganz okay. Das können Kollegen sein, das kann das Ambiente sein, das kann sein, dass ich in einer schönen Stadt wohne, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann, dass ich das, was ich mache, immerhin noch gerne tue. Ist ja oft so, die Bedingungen, die nerven uns, aber das, was ich mache, ist noch gut. Also love it. Mal gucken, was gibt es denn überhaupt noch? Und wenn ich da nichts mehr finde, naja, dann ist ja eh schon ein kleiner Indiz. Zweiter Schritt, sich mal zurückzulehnen, und das geht nicht nebenbei, da muss man sich wirklich mal Zeit nehmen, auch also rausnehmen, Zeit nehmen, zu gucken, was kann ich selber denn ein Stückchen ändern am Arbeitsplatz, aber auch in mir, an meinen eigenen Erwartungen, vielleicht auch an der Erwartung, was sollen die anderen jetzt alles machen oder wo kann ich ein Stück zu beitragen, was von dem, was ich mir von in Anführungsstrichen ganz oben erwarte, kann ich denn vielleicht selber mit ins Team hineinbringen? Und wenn es nur mit meiner direkten Kollegin, meinem direkten Kollegen ist, wo kann ich denn anfangen, ein bisschen mehr Gerechtigkeit, soziale, psychologische Sicherheit, dieses soziale Miteinander zu leben? Ja? Manche Menschen merken, da kommt so ein kleiner Entwicklungsprozess in Gang. Wenn ich bei beidem jetzt merke, Mist, ja, eigentlich bei Love It fällt mir nichts ein, bei Change It, da habe ich auch nichts mehr in der Hand, das habe ich alles schon probiert, dann wäre bei dem Leave It eben das zu berücksichtigen, was ich vorhin auch gesagt habe. Leave It heißt nicht flüchten im Idealfall, sondern Leave It heißt selbstbewusst, so gefühlt mit erhobenem Kopf, selbstwirksam zu sagen, jetzt möchte ich was anderes machen. Und das kann man eben im Idealfall ein Stückchen vorbereiten, bevor man auf der 100-stufigen Stress-Skala bei 110 ist sozusagen. Ja? Also aktiv das Vorbereiten, und dann gibt es halt auch mal ein Leave It. Ein Leave It ist ja dann auch wieder ein Eingang zu etwas Neuem irgendwo.
War das jetzt okay für dich, dass ich die Abschlussfrage so... Dann bleibt nur zu sagen, vielen Dank. War ein sehr, wir sollen immer nicht so wertend sein am Ende, ja. Aber es war tatsächlich ein schöner Einblick, ein spannendes Gespräch. Wir haben ja auch in den verschiedensten Stellen immer mal wieder nachgehakt und versucht, deswegen habe ich das jetzt auch gut gefunden, das zum Abschluss diesen 3-Schritt nochmal zu bringen, um nochmal so insgesamt auf das ganze Thema zu blicken.
Ja, also auch von mir vielen Dank. Und ich hoffe jetzt, dass wir alle heute mindestens einen Glücksmoment haben, der über Zufriedenheit hinausgeht.
Ja, das hoffe ich auch allen, die zuhören.
Spätestens beim Mittagessen.
Spätestens.
Also vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Ist doch schön, dass die Rolle des Mittagessens jetzt auch wieder geklärt ist.
Das allein hat dich glücklich gemacht in diesem Podcast.
Also für mich auf jeden Fall ein wichtiger Faktor bei der Arbeitszufriedenheit, aber definitiv nicht der einzige und auch nicht der wichtigste. Ich finde, der Podcast und das Gespräch hat wirklich schön gezeigt, welche Bandbreite an Faktoren eine Rolle spielen, um Arbeitszufriedenheit bei Einzelnen zu generieren oder sich eben selbst auch ein Stück weit Arbeitszufriedenheit zu schaffen. Und was ich auch besonders spannend fand, dass es natürlich sehr individuell ist. Eben der eine braucht sehr viel Autonomie und der oder die andere eben gerade nicht. Und es geht eigentlich vor allem darum, passgenau das zu finden, was zur jeweiligen Person passt.
Und auch die passende Führungskraft dazu.
Genau.
Denn schon in vielen Folgen haben wir darüber gesprochen, in einer der letzten auch, aber ich kriege es gerade nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, es war die vorletzte. Ist aber auch egal, wir haben schon in vielen Folgen darüber gesprochen, dass natürlich Entwicklung eine Frage des individuellen Menschen ist, wie er sich entwickeln möchte und welche Fähigkeiten er hat und welche er ausprägen möchte und so weiter. Und gleichzeitig eine Frage der Verhältnisse, also des Umfelds und auch die Einflüsse, die sowohl die Arbeitsumgebung, aber auch speziell natürlich die Führungskraft hat. Und ich glaube, das hat er auch nochmal sehr schön herausgearbeitet, dass das eben in Zusammenhang steht und miteinander betrachtet werden muss.
So, und dann würde ich sagen, liegt heute die Checkout-Frage eigentlich auf der Hand.
Checkout.
Welche Faktoren bedingen denn für dich Arbeitszufriedenheit?
Also ich finde es natürlich auch super, dass wir hier eine gute Kantine haben. Das ist hat natürlich auch viel damit zu tun. Das mal vorweggenommen, wir sind auch nach unserem Podcast mit Professor Lahmann hier einmal über den Campus noch gelaufen und haben ihm auch gezeigt, was wir für eine schöne Arbeitsumgebung haben. Das trägt natürlich viel dazu bei. Gleichzeitig ist, was ist mir wichtig, was mich zufrieden macht bei der Arbeit, einerseits natürlich ein tolles Team, mit dem man sich nicht nur versteht, sondern auch einfach produktiv, kreativ werden kann. Und ich glaube, Selbstwirksamkeit ist was, was mir auch ganz wichtig ist. Also auch Abwechslung in den Aufgaben und dann aber auch merken, ich kann damit was bewirken. Doch, das steht ganz oben.
Da würde ich auch mitgehen natürlich. Ich finde tatsächlich auch ein gewisses Maß an Autonomie wichtig, aber nicht zu viel. Also ich glaube, fände es nicht so spannend, wenn es gar keine Richtlinien gäbe oder irgendwie so ein Rahmenbedingungen, die auch gesetzt werden. Aber eben dieses freie Schaffen, dass man eigene Ideen mitbringen kann und umsetzen kann, das finde ich auch total spannend. Und wovon auch Professor Lahmann gesprochen hat, das Thema Wertschätzung. Ich finde, es muss ja überhaupt nicht die ganze Zeit kommuniziert werden. Das merkt man ja auf verschiedenen Wegen und das finde ich schon was Wichtiges.
Gut, in der nächsten Folge beenden wir unser Mitarbeitergespräch und damit, wer trotzdem auf dem Laufenden bleiben möchte, kann natürlich auf LinkedIn unsere Posts verfolgen oder klickt auf neues-lernen.org, wo unsere aktuellen News laufen. Das alles zusammen natürlich auch immer in unserer App. Und ansonsten liegt natürlich auf allen euren Schreibtischen sicherlich Neues Lernen auch ausgedruckt.
Genau. Und vielleicht treffen wir auch einige von euch bei der Zukunft Personal Europe in Köln. Wir sind auf jeden Fall vor Ort. Es gibt auch ein Podium von Neues Lernen mit Professor Anne Burmeister.
Dann vielleicht bis dahin, ansonsten bis in 2 Wochen für den nächsten Podcast.
Genau.
Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.